die offenbar mit Putins Segen die Bundesregierung stürzen und einen neuen Staat aufbauen wollten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt der geschätzte Kollege Christoph Hemmelmann, unser Mann für Alles Böse. Hallo Christoph.
Hallo.
Mein Name ist Uwe Renners. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Christoph, meist sprechen wir bei Alles Böse über Verbrechen, die schon eine ganze Weile zurückliegen und in denen auch schon ein endgültiges Urteil gefallen ist. Diesmal ist es ein bisschen anders. Es geht um einen Fall, in dem die Ermittlungen noch laufen. Das bedeutet natürlich, wir wissen noch nicht so viel, wie wir nach einem Gerichtsprozess wissen würden. Aber wir wissen schon eine ganze Menge. Und das, was wir wissen, ist ja ganz schön krass. Es geht um einen Pfälzer und weitere Gegner der Corona-Regeln, die offenbar mit Putins Segen die Bundesregierung stürzen und einen neuen Staat aufbauen wollten. Christoph, was genau war denn Ihr Plan? Wie sollte das ablaufen?
Ja, die Verdächtigen, die hatten offenbar einen ziemlich komplexen Plan, sich aus verschiedenen Einzelelementen zusammengebastelt. Dazu gehörte zum Beispiel die Aktion Klabautermann, so haben sie das genannt. Da ging es darum, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen, und zwar öffentlich wirksam. Das heißt, vor laufender Kamera in einer Fernsehtalkshow, da wollten sie sozusagen reinstürmen, irgendwie so 5 Mann mit Maschinenpistolen, die ihn dann quasi festnehmen und ihm auch noch vor laufender Kamera einen Haftbefehl vorlesen, bevor er dann irgendwo als Gefangener versteckt wird.
Kann man erstmal irgendwie gar nicht glauben, wenn man das hört. Ne? Ist schon ziemlich.
Es kommt, glaube ich, noch mehr, was man eigentlich nicht glauben kann.
Warum ausgerechnet Lauterbach? Weil er seit Dezember 21 Bundesgesundheitsminister und deshalb für die Corona-Politik besonders verantwortlich ist?
Das hat sicherlich eine Rolle gespielt, weil Corona und gegen die Vorschriften und so weiter, das war ja sozusagen der auslösende Faktor offenbar für diesen ganzen Plan. Aber es ging ihnen anscheinend auch darum, sich einen Politiker zu schnappen, der unbeliebt ist, weil sie darauf gehofft haben, dass sie dann auch viel Zustimmung für diese Aktion kriegen. Und sie haben dann, sagen ihnen fest die Ermittler, in geschlossenen Telegram-Chatgruppen abgestimmt, wen sie da nehmen wollen. Und das Ergebnis war, dass Lauterbach der meistgehasste Politiker ist. Weil ich glaube, da merkt man dann schon, dass sie halt wirklich so im eigenen Saft geschwommen haben. Ich meine, das muss ja, also das Ganze ging so Ende 2021 los. Kurz vor Ostern 2022 sind sie geschnappt worden. Ich weiß nicht, wann jetzt genau diese Abstimmung gelaufen ist, aber das muss ja eher noch am Anfang von Lauterbachs Amtszeit gewesen sein. Und da hatte er eigentlich noch super Beliebtheitswerte so insgesamt.
Jetzt hat so ein Bundesminister ja auch Personenschützer. Und bei Lauterbach dürfte der Schutz, denke ich mal, gerade während der Corona-Zeit besonders gut sein. Schließlich weiß man ja schon länger, dass er für Querdenker und Corona-Leugner ja eine Hassfigur ist. Wollten die Verschwörer seine Leibwächter einfach erschießen oder wie dachten sie sich das?
Tja, wenn auf der einen Seite, ich habe mit dem Anwalt von einem der Beteiligten gesprochen, und der hat versichert, nee, es sollte da keine Toten oder Verletzten geben. Die Idee war offenbar, so wie er das gesagt, weitergegeben hat, dass die Entführer gleich so massiv mit so viel Übermacht auftreten, dass die Personenschützer kapitulieren und sich sofort ergeben.
Das ist auch ein bisschen naiv, oder? Also ich meine, ja,
also ich habe in dem Zusammenhang, wir haben bei uns im Archiv nochmal ein relativ neues Foto auch von Lauterbach bei einem öffentlichen Auftritt. Ich habe mir das gerade so noch ein bisschen analytisch daraufhin angeguckt. Da siehst du direkt bei ihm sozusagen die Personenschützer, so wie man es klassisch kennt, so mit Anzug und so weiter. Aber sozusagen gleich in dem zweiten Ring stehen wirklich Jungs in Freizeitklamotten, die nochmal sehr viel schwerer und deutlich erkennbarer bewaffnet sind. Ja? Also um den ist schon, glaube ich, ein massiver Ring gezogen, wenn der irgendwo hinkommt und ob man wirklich glauben kann, dass man Lauterbach einfach entführen kann, ohne dass es massive Gegenwehr und mithin dann auch Tote, Verletzte bei den Personenschützern gibt. Und die Ermittler sehen das auch so und sie berufen sich auch noch auf ein Treffen der Verdächtigten am 15. Januar. Da ist offenbar über dieses Problem auch schon wirklich gesprochen worden, mit dem Ergebnis auch, dass man den Tod der Personenschützer zumindest billigend in Kauf nimmt.
Waren noch mehr Tote eingeplant?
Offenbar ja, indirekt. Und zwar an einem Punkt, an dem man im ersten Moment jetzt vielleicht gar nicht so weit denkt, dass auch da dann Menschen in Gefahr kommen, dass sie zu Tode kommen. Aber also die Verschwörer wollten das komplette deutsche Stromnetz lahmlegen. So wie ich es verstehe, nachdem sie Lauterbach entführt hatten, gibt aber auch die Darstellung, dass die Reihenfolge andersrum gewesen wäre, ist aber, glaube ich, auch erstmal egal. Jedenfalls, wenn es geklappt hätte, wäre Deutschland ja im Chaos versunken, weil das sollte auch nicht mal so kurz Strom weg, sondern der Plan war schon, wir sabotieren das Stromnetz so, dass da mindestens mal 2 Wochen lang überhaupt nichts mehr geht. Und wenn man sich vorstellt, ganz Deutschland 2 Wochen lang ohne Strom, Kliniken, die dann vielleicht auch irgendwann mit ihren Notstromaggregaten nicht mehr zurechtkommen und so weiter. Also da wäre eine Situation eingetreten, da wären auch Menschen ums Leben gekommen. Es gibt einen Beschluss des Bundesgerichtshofs, der ist von Anfang November. Da geht es darum, dass die Verdächtigen erstmal weiter in Untersuchungshaft bleiben. Und dort steht, dem Beschuldigten war bewusst, dass ein mehrwöchiger bundesweiter Stromausfall erhebliche Schäden, darunter den Tod etlicher Menschen, verursachen würde.
Also, als ich das gelesen habe, kennst du dieses Buch Blackout?
Nee.
Das kann ich nur empfehlen. Also lohnt sich wirklich, auch als Hörbuch. Ich habe es als Hörbuch gehört. Und da geht es genau darum, dass Terroristen im Prinzip dafür sorgen, dass es einen europaweiten Stromausfall gibt. Und da wird dann beschrieben, was so passiert. Das ist hochspannend und man macht sich ja irgendwie gar kein Bild davon. Also wenn du im Hochhaus wohnst, deine Spülung von der Toilette, ja, die ist dann Feierabend, ja. Also da sind so Kleinigkeiten, wenn man über die einmal nachdenkt, was das bedeutet für unser Zusammenleben, dann hast du innerhalb von ein paar Tagen funktioniert irgendwie gar nichts mehr.
Ja? Ja, selbst im ebenerdigen Einfamilienhäuschen musst du ja davon ausgehen, dass von außen schon kein Wasser mehr rankommt, weil die äußere Wasserversorgung ja auch mit Pumpen funktioniert, die Strom brauchen.
Ja, tanken. Ja, ich sag mal, jede Tankstelle braucht Strom, um den Diesel oder das Benzin aus ihren Tanks von unten nach oben zu pumpen. Ja, in dem Moment, wenn der Strom weg ist, kannst du nicht mehr tanken. Ja, also das ist keine Supermarktkasse funktioniert mehr, nichts. Ja, das heißt, bargeldlose Zahlung, alles vorbei. Ja, du brauchst Bargeld, du kriegst aber kein Bargeld. Weil, wo willst du es holen? Also, Wahnsinns, also es ist echt, also das, also kann ich wirklich nur empfehlen, lohnt sich wirklich mal zu lesen, weil ist zwar fiktiv, aber viele der Dinge, die da drin stehen, die sind schon sehr logisch und machen einem dann schon, also man fängt an nachzudenken. Dieser bundesweite Stromausfall war dann wohl die nächste Komponente im Umsturzplan. Was sollte er konkret bringen?
Der hatte wohl mehrere Ziele. Auf der einen Seite sollte einfach die Regierung lahmgelegt werden, weil auch die, wenn du nicht mehr tanken kannst, kann auch die Polizei nicht mehr tanken, die kann auch nicht mehr funken, Kommunikation und so weiter. Es würde ja dann in der Tat auch irgendwann alles zusammenbrechen. Also auch ein Kanzler säße ja dann irgendwann nur noch da und könnte mit seinem Schreibtisch reden, aber sonst mit nicht mehr viel. Gleichzeitig wollten sie auch die Medien lahmlegen, weil sie offenbar davon ausgegangen sind, gut, auf wohlwollende Berichterstattung können wir bei so einem Staatsstreich nicht hoffen. Ja, und sie wollten auch einfach, dass die große Mehrheit der Menschen im Land frustriert ist und sagt, hey, wir brauchen eine neue Regierung.
Und die wollten die Verschwörer dann auch gleich selbst stellen?
Also so ganz so einfach und direkt dann doch nicht. Erstmal wollten sie noch ein Double des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ins Fernsehen schicken.
Also über das, was wir jetzt reden, Christoph, nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist wirklich, also das ist kein, wir denken uns das nicht aus gerade, ne?
Nee. Es
okay,
ist,
dann machen wir weiter. Gesagt, ja, ich wollte es nur nochmal feststellen, das ist, wir machen jetzt hier kein Hörspiel oder sowas, sondern wir erzählen, wir reden über was, was wirklich so dokumentiert
und. Ja, wir reden auch später vielleicht nochmal darüber, was es sozusagen alles an Beweismitteln schon gibt. Das ist jetzt also auch nicht irgendwie ein schlecht gelaunter Staatsanwalt, der sich da irgendwelche abstrusen Dinge ausgedacht und jemanden dann in die Schuhe geschoben hat, sondern das ist,
okay,
die also, Sachen sind hart belegt schon.
Also wir machen weiter beim Double des Bundeskanzlers.
Ja. Double des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten. Ein Schauspieler eben, und der sollte da sozusagen nochmal offiziell verkünden, dass die alte, die bisherige Regierung jetzt abgesetzt ist, und dass jetzt wieder die Reichsverfassung von 1871 gilt, und dann sollte so eine Art Volksversammlung, verfassungsgebende Versammlung mit knapp 300 Menschen stattfinden, die dann diese alte Reichsverfassung überarbeiten und so irgendwie eine neue Verfassung dann für diesen neuen Staat schreiben.
Okay, also ich bin jetzt kein Fachmann für die Reichsverfassung von 1871. Ich glaube, ich werde das auch nie. Ja, aber hatte die nicht noch einen Kaiser als Staatsoberhaupt und ein Wahlrecht nur für Männer?
Ja, und also in dem Punkt wollten unsere Verschwörer dann aber doch tatsächlich moderner sein. Also Frauen sollten weiterhin wählen dürfen.
Gott sei
und
Dank, ja.
Zurück zur Monarchie wollten sie auch nicht. Aber als Teilnehmer für diese Volksversammlung, verfassungsgebende Versammlung, sollten also nur Menschen in Frage kommen, die Deutsche nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 waren. Und das sollten die auch belegen können. Also mit so einer Art Bescheinigung. Da gab es dann auch irgendwie das Problem, wo soll man denn so eine Bescheinigung herkriegen? Also wer soll die denn ausstellen? Ja? Also ich meine, die regulären Behörden würden das ja nicht tun, könnten es im Übrigen ja auch nicht. Also an dem Punkt scheint sich dann die Diskussion aber auch irgendwie so ein bisschen im Kreis gedreht zu haben, und das war eine so eine Sache, wo sie offenbar noch keine Lösung dafür hatten.
Aber ansonsten stand der Plan und die hätten losschlagen können.
Nee, also es ist soweit was dann doch noch nicht. Also es gab schon mal einen Punkt noch in der, ich sag mal, Vorbereitung, der für ihn ganz wichtig war und der noch ausstand. Sie wollten für den Umsturz Unterstützungszusagen aus dem Ausland. Also sie haben doch gesagt, naja, also wenn dann alle Regierungen außenrum oder alle wichtigen Regierungen der Welt gegen uns sind, das kann nicht funktionieren. Also brauchen wir da irgendwie Verbündete, wir brauchen Leute, die uns sagen, nee, okay, wenn ihr das durchzieht, unsere Unterstützung habt ihr. Naja, man merkt ja schon, sie denken ja auch schon irgendwie schon sehr, irgendwie historisch. Also sie haben dann erstmal an die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs gedacht, war aber sofort klar, naja, USA, Frankreich, Großbritannien, die spielen da nicht mit. Aber bei Putin, da könnte man doch offene Türen einrennen.
Und wie wollten Sie mit ihm Kontakt aufnehmen?
Wie würdest du sowas machen?
Boah, wie würde ich das machen? Ich würde zur russischen Botschaft gehen und würde sagen, guten Tag, mein Name ist Renners. Ich musste mal mit Putin sprechen.
Ich habe vor einigen Jahren mal tatsächlich die russische Botschaft in Berlin als Journalist angeschrieben um eine Auskunft gebeten. Das ging damals, eine Geschichte, die haben wir ja auch schon gemacht, hier diese Hitlerpferde, die da in der Pfalz dann aufgetaucht waren. Auf die Antwort warte ich bis heute.
Okay, dann Vorschlag Nummer zwei. Ich würde mir ein Segelflugzeug, ein Motorsportflugzeug nehmen.
Die Idee ist geklaut.
Und auf dem roten Platz landen.
Die Idee ist geklaut, Uwe.
Okay.
Aber also so ein bisschen geht das ja schon in die Richtung von dem.
Es wird auch zu denen passen irgendwie, ne? Also.
Es ist schon die Richtung. Nee, also, falsches Verkehrsmittel. Die wollten 5 Emissäre, also Gesandte, Kundschafter losschicken, die mit einem Boot über die Ostsee schippern, Richtung Kaliningrad, also früher Königsberg, Ostpreußen. Die sind dann davon ausgegangen, wahrscheinlich auch zu Recht, da würde dann irgendwann uns die russische Maschine stoppen, uns von diesem Boot holen, so das Boot in Schlepptau nehmen und so weiter. Ja, und dann wollten sie diesen Soldaten eben sagen, dass sie mit Putin reden müssen wollen. Und sind offenbar davon ausgegangen, dass sie so dann tatsächlich irgendwie in den Kreml, bis zum Kreml vordringen können.
Ja, ich meine, es wundert jetzt, also ich finde ich jetzt auch nicht verwunderlich, ne? Ich meine, es ist ja, du fährst nach Berlin und du gehst zum Kanzleramt und sagst, so, jetzt mal, ich brauche Herrn Scholz mal, wir müssen mal eben über meine Steuererklärung reden. Ich habe da ein paar Fragen und dann kommst du halt zu ihm, ne? Wie das halt so ist, ja.
Ja, und in der Zeit, Putin hat ja noch diesen langen Tisch, wo ohnehin viel Platz für viele Menschen war.
Jetzt mal ernsthaft, die haben einen Schuss nicht gehört, oder? Also, um das mal so deutlich zu sagen.
Ja, also, ich meine, jeder einzelne Punkt in diesem Plan steht man, glaube ich, davor und denkt sich, okay, wow. Und also was ich noch irgendwie so absurd finde, ist, wie das dann alles noch so zusammengesetzt ist. Weil es sind so verschiedene Komponenten, die irgendwie, naja, also eigentlich so richtig geht sich das alles ja dann doch nicht zusammen. Ja, also auf der einen Seite den Lauterbach entführen, auf der anderen Seite einen Bundeskanzler-Double ins Fernsehen schicken, das Stromnetz sabotieren und so weiter. Weil dafür gibt es von den Ermittlern her auch durchaus eine Erklärung. Die gehen also davon aus, dass sie jetzt einfach verschiedene Leute sich irgendwann zusammengefunden haben, von denen jeder schon irgendwie so seinen eigenen Umsturzplan hatte. Und dann haben sie offenbar sich nicht auf eine dieser Ideen geeinigt, sondern das halt alles dann irgendwie genommen und zu so einem großen Konzept einfach zusammengezimmert haben.
Das ist so absurd, dass wir zum Teil, oder nicht nur zum Teil, sondern eigentlich hat man so ein Grinsen irgendwie im Gesicht, wenn man darüber redet, aber es ist schon ziemlich krass, ne? Also da hätte in der Tat auch was passieren können. Ja, also man darf eigentlich nicht drüber lachen. Es ist eigentlich irgendwie schon ziemlich, ich weiß, also das ist so eine, das ist echt so ein Ding, wo man so gar nicht, also wo dieser Spruch, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll irgendwie, ne? Also
ja, ich glaube, das Ganze ist, wenn man es jetzt mal nüchtern und realistisch betrachtet, dass das Ganze irgendwie tatsächlich in dem Sinn hätte funktionieren können, dass man die Regierung stürzt und so weiter. Ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Das ist völlig, völlig unrealistisch.
Aber es hätte Verletzte geben können.
Dass die irgendwo irgendwann an einem Punkt sind, wo sie ihre Maschinerie tatsächlich anlaufen lassen und dass es dann Verletzte gibt, Tote gibt und so weiter. Wenn da eben nicht die Ermittler rechtzeitig eingeschritten hätten, das wäre vielleicht schon eine realistische Vorstellung.
Du hast jetzt gesagt, dass da aus ganz vielen verschiedenen Komponenten irgendwie was zusammengezimmert wurde. Gab es da irgendwie jemanden, der das, sag ich mal, bei dem die Fäden da zusammengelaufen sind?
Naja, wir haben ja im Moment 4 Leute, die so als die Hauptverdächtigen in Untersuchungshaft sitzen. Es gibt noch einen 5., über den auch die Bundesanwaltschaft irgendwie, die wird da immer sehr schmallippig, wenn man sie darauf anspricht, hängt offenbar damit zusammen, dass sie ihn schlicht und einfach noch suchen und deswegen nicht viel zu ihm rauslassen wollen. Diese vier hat man jetzt erstmal nicht einfach nur deswegen einkassiert, weil man sie jetzt einfach kriegen konnte, sondern schon, weil die ja auch offenbar die zentrale Rolle gespielt haben, auch wenn es da rundherum ja auch noch andere Leute gibt, die auch mehr oder weniger stark beteiligt waren. Wir haben ja nachträglich dann noch eine fünfte Person, die festgenommen worden ist, auch ja sehr ausgefallen, um es vorsichtig zu sagen, eine ehemalige Religionslehrerin, die auch mal ordinierte Pfarrerin war, in schon recht fortgeschrittenem Alter, die insofern mit drin hängt, also es ist immer die Rede von einem militärischen Arm, den diese Gruppe hatte, und einem administrativen. Und diese ältere Dame hat eben dem administrativen Arm zugehört. Also da haben wir jetzt schon offensichtlich, sagen wir, auf der einen Seite, oder die Vordenker sozusagen auf der einen Seite in Richtung, wie kann man das rein praktisch machen, und auf der anderen Seite eben auch in Richtung Ideologie. Und die Ermittler können zumindest zum Teil auch, glaube ich, schon ganz gut nachvollziehen, was an diesen Ideen, Elementen jetzt auf wen zurückgeht. Also Beispiel, diese Idee mit dem bundesweiten Stromausfall, die geht offenbar vor allem auf den 55-jährigen Frührentner Thomas O. zurück.
Thomas O. ist jetzt bis jetzt noch nicht gefallen, lass uns mal sortieren. Also verhaftet worden sind kurz vor Ostern erstmal vier Männer. Hm? Einer war Sven B., das war ein Buchhalter aus Brandenburg. Hm? Dann gab es einen Thomas K. aus Niederbayern. Bei dem waren auch, bei dem hat die Polizei auch Waffen gefunden. Dann haben wir noch einen Michael H. aus Niedersachsen. Da hattest du mal einen Artikel zusammen mit einem Journalistenkollegen aus dem Norden gemacht, der aber eigentlich aus der Pfalz stammt. Also da hattet ihr berichtet, dass der Michael H. bis zur Pandemie als Unterhaltungskünstler auftrat. Bleibt also noch Thomas O., von dem du eben sagtest, der soll die Idee mit dem Blackout gehabt haben. Das muss dann der aus Neustadt an der Weinstraße sein.
Ja, genau. Der hat eben nicht nur in Neustadt gelebt. Der soll sich in rund um Neustadt, in der Pfalz, wie auch immer, auch schon umgeschaut haben, was es da so an Umspannwerken und ähnlichen, ich sag mal, Knotenpunkten für die Stromversorgung gibt und wie man solche Anlagen jetzt zum Beispiel mit Sprengstoffanschlägen ausschalten könnte.
Weißt du noch mehr über diesen Thomas O.?
Also über ihn so als Mensch insgesamt weiß ich jedenfalls weniger, als ich gerne wissen würde. Er ist, wie eben schon gesagt, Mitte 50, Frührentner, hat bis zu seiner Verhaftung jedenfalls in Neustadt gewohnt. Aufgewachsen ist er aber in der DDR, hat dort wohl von 86 bis 89 in der Marine gedient. Außen weiß ich noch, er ist verheiratet, denn in diesem vorhin schon mal erwähnten Beschluss vom Bundesgerichtshof, da steht, seine Frau war, Zitat, nach den bisherigen Ermittlungserkenntnissen in seine Pläne eingeweiht und steht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik ebenfalls ablehnend gegenüber.
Und was weißt du über seine Gesinnung? Der damalige rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz sprach ja von Rechtsterrorismus, nachdem die Gruppe festgenommen worden war.
Tja, ich tue mich in diesem Fall mit diesem Etikett ein bisschen schwerer als der frühere Innenminister. Also ich meine, es gab zum Beispiel diese Geschichte bei Sven B., dem Buchhalter aus Brandenburg. Da hieß es, als die ihn damals festgenommen haben, da sei bei ihm eine SS-Uniform gefunden worden. Sein Anwalt hat mir gesagt, das ist Quatsch. Was man bei ihm gefunden hat, ist eine alte NVA-Uniform, also Uniform der DDR-Streitkräfte. Und ich meine, ich hab das Ding selber nicht gesehen, aber die DDR Militäruniformen waren halt auch vom Schnitt, von der Aufmachung her ein bisschen eher so noch wie Wehrmachtsuniformen, also stärker daran als die der Bundeswehr. Also von daher, das könnte zum Beispiel jetzt einfach eine Verwechslung gewesen sein. Ich habe jedenfalls nach dieser Festnahme dann bei Telegram zum Beispiel nochmal geguckt, was man da noch von Thomas O. und seinen Komplizen findet. Das heißt ja auch, der soll in Chatgruppen gewesen sein, in der sehr offen gegen Juden gehetzt wurde. Das geht's um Bereiche, die ich jedenfalls nach der Festnahme nicht mehr gefunden habe oder nicht reingekommen bin, wie auch immer. Was ich zum Beispiel gefunden habe, ist, dass der Thomas O. Ende 2021 mal so finsteren Andeutungen über diese angeblichen Machenschaften der jüdischen Bankiersfamilie Rothschild zugestimmt hat. Da würde ich schon sagen, da ist schon eindeutig ein klassisch antisemitischer Grundton da. Und das würde natürlich jetzt auch zu einem Rechtsextremisten passen. Was auf den ersten Blick vielleicht auch irgendwie passt, ist, der hat sich in diesen Chat Gruppen bewegt, in denen sich vor allem aktive und ehemalige Soldaten tummeln. Das ist ein Milieu, was ja unter Umständen auch anfällig in Richtung rechts ist. Also da gibt es zum Beispiel eine Gruppe namens Veteranenpool. Jetzt kommt aber das Aber. Da dominierten halt vor allem Leute aus der NVA, der einzigen DDR-Armee. Und es hat da ideologisch auch schon reingespielt. Thomas O. ist da dann zum Beispiel mal jemanden angegangen, der sich abwertend über den Kommunismus geäußert hat und hat Sätze geschrieben wie "Wir sind Kinder der DDR". Und da ist er dann auch irgendwann mit einer Variante der Reichsbürgerideologie dahergekommen, die ich so zumindest noch nicht kannte. Also Reichsbürger sagen normalerweise ja, Bundesrepublik ist kein richtiger Staat. Wir leben zum Beispiel noch ja, in dem Deutschen Reich, wie es 1871 gegründet worden ist. Das ist ja auch die Idee, die wir dann in den Plänen da mit der verfassungsgebenden Versammlung der Gruppe finden. Aber Thomas O. hat irgendwann mal geschrieben, die DDR wurde nie abgemeldet, sie sei also noch rechtsgültig. Ja, also jetzt irgendwie noch, ja, jemand, der irgendwie, andererseits hat er auch wieder geschrieben, die DDR wird es nie wieder geben. Aber also da steckt schon viel DDR halt drin und naja, da sind wir erstmal in einem eigentlich in eher kommunistischen Denkmuster. Ja, und also ein paar richtige Neonazis haben unsere Verschwörer dann offenbar sogar vergrault. Also ihr Plan war ja, die Sache hier Kontakt mit Putin aufnehmen und so weiter. Und sie wollten, wenn die alte Regierung abgesetzt ist, auch sicherheitshalber Russland und Polen gleich schon mal offiziell mitteilen, nee, also auf die früheren deutschen Ostgebiete, auch wenn wir mit der Verfassung von 1871 kommen, auf die früheren deutschen Ostgebiete, die heute in Polen bzw. sogar in Russland liegen, da erheben wir keinen Anspruch. Und das war ein Punkt, wo, sagen jedenfalls die Ermittler, ein paar sagen wir, richtige Rechtsextremisten, die an diesem Putschprojekt schon interessiert werden, dann gesagt haben, nee, okay, da sind wir nicht dabei. Also, ja, ist ja irgendwie die Frage, in welche ideologische Schachtelbox können wir die jetzt reintun? Ich berufe mich jetzt einfach mal auf den Bundesgerichtshof, in dessen Beschluss steht eben einfach, die vier Inhaftierten lehnen die staatliche Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland und deren freiheitlich-demokratische Grundordnung ab. Sie erstreben eine Überwindung der gegenwärtigen Verfassungsordnung Deutschlands sowie die Errichtung eines neu organisierten deutschen Staates auf Basis einer anderen Verfassung und ausgehend vom Anführungszeichen Willen des Volkes. Also eine Einordnung irgendwie links, rechts, was auch immer, hat sich die Justiz da erstmal verkniffen. Ich glaube, in unsere herkömmlichen Schachteln passen die einfach nicht rein.
Kann man sie denn wenigstens radikale Querdenker oder Corona-Leugner oder ähnlich irgendwie nennen?
Das ist ja auch immer schwierig. Also ich meine, ich habe mich jetzt auch schon in anderen Zusammenhängen immer wieder mit dieser Szene beschäftigt, drüber berichtet. Wenn du jetzt Impfgegner sagst, dann kommt einer von denen und sagt, nee, ich bin kein Impfgegner, ich habe ja nichts gegen Impfungen, ich habe nur was gegen die Corona-Impfung, weil Corona gibt's gar nicht. Wenn du jetzt sagst, gut, dann sind sie eben Corona-Leugner, dann kommt der Nächste und sagt, nee, ich bin kein Corona-Leugner, weil ich glaube ja schon, dass es Corona gibt. Ich glaube nur, dass Masken und die Impfung und so weiter nicht dagegen helfen oder dass Corona nicht so gefährlich ist, wie alle immer getan haben. Ja, dann kommst du mit dem Begriff Querdenker und dann meldet sich einer und sagt, Moment, Querdenker, das sind jetzt dann aber nur die Freunde vom Ballweg, der da am Anfang dieser Bewegung stand. Und also mit denen wiederum hab ich ja jetzt überhaupt nichts zu tun. Da sind wir dann ein bisschen so bei Volksfront von Judäa und Judäische Volksfront. Ja, radikale Gegner der Corona-Regeln. Das kann man, glaube ich, zumindest unproblematisch sagen. Und bei allem anderen muss man halt, was die Etiketten angeht, immer halt auch ein bisschen gucken, was ist jetzt genau der Kontext.
Jetzt braucht man für so einen Staatsstreich ja nicht nur eine Ideologie oder große Pläne, sondern zum Beispiel auch Waffen. Wie sah es denn damit aus?
Ja, auch da hatte unser Neustarter Thomas O. Wieder eine wichtige Rolle. Ende Januar 2022 hat er Kontakt zu einem vermeintlichen Gleichgesinnten aufgenommen, von dem er dachte, der kann mir Waffen besorgen. Und zwei Wochen später hat er ihm dann eine ganz konkrete Bestellliste übergeben. Da standen drauf 5 Kalaschnikows, 15 9mm Pistolen, 30 Kontaktminen und 5 Schutzwesten.
Aber die bekommt man ja nicht umsonst. Was wurde auch mal über Preise gesprochen?
Ja klar, ich meine, es war ja schon wirklich ein konkretes Geschäft, was da eingefädelt werden sollte. Und zum Geschäft gehört ja auch, dass man sich über den Preis einigt. Also für die eben genannte Liste, das sollte insgesamt 50.000 Euro kosten, wobei zunächst einmal 12.000 Euro vorab als Anzahlung fällig werden. Diese Anzahlung hat die Gruppe dann auch zusammengebracht in Form von Gold- und Silbermünzen. Und Thomas O. hat diese Anzahlung dann seinem Ansprechpartner am 10. April in Neustadt übergeben. 3 Tage später, 13. April, musste dann aber so eine Art Teilrückzieher machen. Der fehlende Betrag zu den 50.000 Euro, die haben sie in dem Moment jedenfalls nicht zusammenbekommen. Und deswegen hat man dann die Bestellung reduziert. Erstmal nur 2 Kalaschnikows, 4 Glock 19 Pistolen. Ja, und die sind dann noch am gleichen Tag, ungefähr um 12 Uhr, in Neustadt auf dem Globus-Parkplatz übergeben worden.
Das ist ja so verrückt, ja. Also wenn man sich überlegt, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die glauben, dass sie mit 2 Kalaschnikows und 4 Pistolen unsere demokratische Grundordnung mal einfach auf den Kopf stellen können. Allein das ist schon wieder irgendwie, wo du denkst, ey Leute, was stimmt mit euch nicht?
Ja, wobei ich glaube, da standen sie halt auch wirklich noch am Anfang. Also jetzt eben diese 5 Kalaschnikows, 5 Schutzwesten, die da auf der Original, auf der ersten Liste standen. Ich meine, das passt ja zu dieser Idee, wir gehen mit ungefähr 5 Mann in eine Talkshow rein und schnappen uns da den Lauterbach.
Diese Kalaschnikows und die Pistolen, die sind dann irgendwie in Neustadt übergeben worden. Wie lief das ab?
Ja, also laut dem, was der Bundesgerichtshof da in seinem Beschluss jetzt über die weitere Haft geschrieben hat, hat Thomas O. von seinem Lieferanten einfach ein Auto übernommen, in dem die Waffen und auch Munition lagen. Und dann ist er damit nicht mehr so fürchterlich weit gekommen. Noch bevor er vom Parkplatz runtergefahren war, hat ihn die Polizei gestoppt, denn er war auf einen verdeckten Ermittler reingefallen. Also dieser, sein vermeintlich gleichgesinnter Ansprechpartner, der ihm die Waffen besorgen kann, das war halt ein Polizist.
Und er hat ihm dann echte Waffen beschafft? Also echt jetzt?
Also ich meine, zunächst mal vielleicht nochmal so grundsätzlich auch ein bisschen zum Erklären. Es ist schon immer wieder so, dass Ermittler solche Aktionen wirklich laufen lassen, beziehungsweise durchziehen, bis es auch wirklich abgeschlossen ist. Das haben wir zum Beispiel auch ganz oft bei so Drogengeschäften, an denen die Polizei auch schon dran ist. Die wartet immer noch ab, bis das Zeug wirklich übergeben worden ist, damit nicht der Empfänger sich hinterher noch rausreden kann und sagen kann, ich war da eigentlich nur ganz zufällig oder nee, ich habe doch nur einen Spaß gemacht und bin gar nicht davon ausgegangen, dass ich das Zeug wirklich kriege und so weiter und so fort. Deswegen ist es juristisch schon wichtig, dass sowas bis zum Ende durchläuft. In diesem Fall hat die Polizei dann auch schon direkt nach der Festnahme gesagt, ja, aber also hier sind Waffen übergeben worden, aber die hatten wir vorher unschädlich gemacht. Das konnte also nichts passieren und ja, das ist auch alles ganz, ganz kontrolliert abgelaufen, wobei, ich sag mal, das war ja eine verdeckte Sache. Ich gehe davon aus, dass Spezialkräfte, SEK, MEK, da durchaus eine gewisse Rolle gespielt haben. Es ist klar, dass wir sozusagen über die Details, wie das abgelaufen ist, jetzt halt auch nicht so fürchterlich viel erzählt bekommen, aus naheliegenden Gründen.
Also dann glauben wir mal, dass das alles ganz kontrolliert abgelaufen ist. Aber wie kam das Landeskriminalamt überhaupt darauf, einen verdeckten Ermittler da anzusetzen? Da müssen die Behörden ja schon Verdacht gehabt haben.
Ja klar, ich meine, dieser verdeckte Ermittler und unser Thomas U., die sind sich ja jetzt nicht völlig zufällig irgendwo über den Weg gelaufen. Von wem sozusagen das am Anfang gekommen war, das haben die Behörden auch gleich am Anfang schon gesagt. Das war tatsächlich der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz. Ansonsten ist da, Verfassungsschutz ist ja auch immer so, du erfährst nicht viel, ja. Ich weiß mittlerweile jetzt auch so ein bisschen exklusiv, wo unser Landesgeheimdienst, das ist er ja, hier die Spur zu diesen Verschwörern aufgenommen hat. Und es war tatsächlich im Ahrtal nach der Flut.
Das war bislang jetzt aber noch nicht öffentlich, oder? Woher weißt du das?
Das darf ich nicht sagen.
Okay, also Quellenschutz muss man natürlich respektieren. Leben wir von, dass uns auch mal was gesteckt wird, ohne dass wir die Quelle nennen dürfen können. Das Stichwort jetzt war aber jedenfalls Ahrtal. Ich war ein paar Tage nach der Katastrophe selbst da, um zu berichten. Das war ja alles irgendwie ziemlich furchtbar und ist ja, wenn man heute da durchläuft, ist ja immer noch nicht alles irgendwie wieder aufgebaut. Aber damals, und das war ja schon in den ersten Tagen so, waren ja unheimlich viele freiwillige Helfer da vor Ort und haben mit angepackt. Und dann gab es da ja auch, sag ich mal, in der Berichterstattung nach kurzer Zeit schon so bestimmte Gruppen, die irgendwie ziemlich kritisch betrachtet wurden. Ich kann mich erinnern, einer hat irgendwie so eine Halle von einer Grundschule oder so gemietet oder so. Also da war ein Thema irgendwie, dass da dann auch schnell so, ja, irgendwie so, ja, nicht Reichsbürger war, glaube ich nicht, aber also irgendwie schon, aber komische Menschen da auf einmal rumliefen.
Ja, also das war schon, diese Grundschule, ich sag mal, die war im Grunde nicht gemietet. Ich meine, die war einfach verwüstet, stand leer. Und dann haben da Leute einfach erstmal einen Helferstützpunkt drin aufgebaut. Das hat sich aber zusehends herausgestellt, dass in dieser, dass das da draus so ein Nest von, ja, Querdenkern, Corona-Leugnern und so weiter geworden ist, die auch durchaus schon mit angepackt haben. Das braucht man jetzt auch nicht irgendwie unter den Tisch zu kehren oder denen sozusagen abzusprechen. Es war aber schon auch aus den Erlebnissen anderer dort so, dass sie halt dann auch, abgesehen von ihrer Ideologie, da halt auch bald in einer, ich sag mal, Art und Weise aufgetreten sind, die durchaus unangenehm war. Es gab auch noch, kann ich mir jetzt auch nur noch vage dran erinnern, aber da ist auch mal, gab es mal irgendwann Berichte über jemanden, der da in der Bundeswehruniform rumturnt, auch irgendwie als relativ hoher Offizier und da so tut, als ob er sozusagen in amtlicher Mission unterwegs wäre, was er eben gar nicht war. Ich meine, das war ein ehemaliger Offizier im Ruhestand. Ich meine, als Reservist hätte der wahrscheinlich auch wieder offiziell reaktiviert werden können jederzeit, aber das war er einfach nicht. Er war als Privatmann unterwegs und hat sich sozusagen die Offiziersautorität dann an der Stelle angemaßt. Bei dem habe ich jetzt nur nebenbei mitbekommen, der hängt jetzt mit drin bei dieser anderen Verschwörergruppe, die jetzt erst vor kurzem festgenommen worden ist, um diesen Prinzen Heinrich der 13. Reuß, wo wir es offenbar mit einer anderen Gruppe zu tun haben, aber wo die Grundidee ja auch wieder so ähnlich ist. Ne?
Ja, bei der Schule war das ja irgendwie, die wurde dann, glaube ich, später geräumt. Ja, also,
die wurde später geräumt. Also irgendwann hat da auch die Stadtverwaltung die Faxen dicke gehabt und hat dann sozusagen die Polizei anrücken lassen, um diese Schule räumen zu lassen. Das ist übrigens etwas, wir hatten ja vorhin mal kurz der Michael H., einer von unseren vier Festgenommenen hier, der Unterhaltungskünstler in Norddeutschland gewesen war. Der hat in der Zeit, war er dann auch viel bei YouTube und so weiter aktiv und hat auch viel über die Schule und über die Flut gemacht und da auch Dinge verbreitet, also zum Beispiel, dass diese Flut jetzt gar keine Naturkatastrophe gewesen sei, sondern dass es Leute gäbe, die diese Flut absichtlich herbeigeführt hätten, um sozusagen das Ahrtal einmal abzuräumen und dann nach ihren eigenen Vorstellungen neu aufbauen zu können. Mit der Schule, da hat er eben behauptet, die sei nur geräumt worden, weil in ihr ein versteckter Zugang zum Bunker der Bundesregierung aus der Zeit des Kalten Krieges sei.
Wie kommt er auf sowas?
Also das mit dem Bunker, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie eine gewisse Verwechslung eine Rolle spielt. Also es ist ja so, im Ahrtal war der Bunker der Bundesregierung, in den sie ausgewichen wäre im Kriegsfall. Der ist ja weitgehend stillgelegt. Ein Rest ist sozusagen jetzt als Museum auch, kann besichtigt werden. Und auf der anderen Seite gibt es in Alzey den ehemaligen Bunker der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Und der ist tatsächlich unter einer Schulturnhalle sozusagen versteckt. Also möglicherweise ist da irgendwie was mit Rheinland-Pfalz, Bunker, Schule, dann irgendwie bei ihm oder bei anderen, die ihm das gesteckt haben oder was, dann zu einer Sache verschmolzen. Aber vielleicht ist es auch nur frei, ja, aber ich meine, das sind vielleicht so die Fitzelchen, aus denen sich die Leute dann ihre absurden Geschichten stricken.
Gut, ist ja vielleicht auch eigentlich völlig egal. Jedenfalls, der Verfassungsschutz ist so auf die Spur unserer Lauterbach-Entführung gekommen und hat schließlich die Polizei eingeschaltet, oder?
Ja, so, also die haben halt gemerkt, okay, hier im Ahrtal, da haben wir komische Typen, auf die müssen wir ein bisschen Acht geben. Und da haben sie dann eben Beobachtungen gemacht, die sie dann irgendwie zu unserer Gruppe geführt haben. Und dann, also der Verfassungsschutz ist ja so eine Art Frühwarnsystem, der beobachtet eigentlich nur, mal platt, der macht selbst ja gar nichts dagegen, der nimmt Sachen nur wahr. Und wenn er irgendwie merkt, hoppla, hier geht's in Richtung von Straftaten, dann schaltet er eben die Polizei ein, Polizei und die Justiz, und die übernehmen das dann. Und so ist es hier dann eben auch gelaufen. Dann kam der verdeckte Ermittler, dann kam kurz vor Ostern eben die Festnahme.
Nun reden wir ja die ganze Zeit schon fast so, als sei der Fall bereits komplett irgendwie aufgeklärt. Aber, und das muss man ja wirklich nochmal deutlich sagen, die vier Verdächtigen sind noch nicht mal formal angeklagt. Also es sind mutmaßlich, haben die das, ist es so gelaufen, wir können da niemanden verurteilen, also es, wir sowieso nicht, ja, aber das Gericht hat auch noch niemanden verurteilt. Wie schwer wiegen denn die Beweise? Also ist damit zu rechnen, dass es da zum Urteil kommt oder ja, wie schätzt du das ein?
Also wir haben ja diesen Punkt vorhin schon mal so ein bisschen ansatzweise gestreift, wo du gesagt hast, Mensch, das ist doch alles so unglaublich und ist das wirklich, haben die sich das wirklich so ausgedacht? Ist das wirklich belastbar? Wir haben den Beschluss vom Bundesgerichtshof, auf den ich mich jetzt schon ein paar Mal bezogen habe, der also mich zunächst mal überrascht hat, dass der ist veröffentlicht, die Namen der Verdächtigen sind halt abgekürzt, Ortsnamen sind teilweise abgekürzt, also da steht nicht Neustadt, da steht nur Endpunkt und so weiter, aber und das ist sehr, sehr detailliert und eigentlich kennen wir das ja so, dass Ermittlungsbehörden, auch die Justiz aus gutem Grund, wenn Ermittlungen noch laufen, eigentlich versuchen jetzt nicht so fürchterlich viel rauszulassen. Wir als Journalisten versuchen immer möglichst schnell möglichst viel herauszufinden und die Ermittler versuchen immer möglichst viel erstmal unterm Deckel zu halten, einfach weil sie auch sagen, naja, es gibt vielleicht noch Beteiligte, die sozusagen aufgescheucht werden. Und auch immer eine ganz große Gefahr. Zeugen lesen schon Dinge in der Zeitung oder online und haben dann am Ende gar nicht mehr, erzählen uns gar nicht mehr, was sie selber irgendwie wahrgenommen haben, sondern ihre Erinnerung wird überformt von dem, was sie da so alles irgendwo gelesen, gesehen haben und so weiter. Ich sag mal, dass wir jetzt schon auch auf offiziellen Wegen so viel erfahren haben, spricht schon dafür, dass hier einfach schon viel vorhanden ist an Material und sich die Ermittler, in dem Fall die Federführung liegt ja beim Generalbundesanwalt, also beim ranghöchsten deutschen Ermittler, dass sie sich ihrer Sache schon sehr sicher sind. Also da ist auch nochmal ein bisschen aufgelistet, 51 Stehordner, damit müssten so die klassischen Leitsordner gemeint sein, voll mit Sachakten, die da mittlerweile zusammengetragen sind. Ja, und es gibt eben die Aussagen des verdeckten Ermittlers, der jetzt nicht nur dieses Waffengeschäft da sozusagen fingiert hat, sondern der auch teilweise offensichtlich bei Treffen dabei gewesen ist und ja, alles mitbekommen hat, worüber die gesprochen haben. Der hat auch mit denen gechattet, was diese Chatprotokolle ausgedruckt, die füllen 6000 Seiten. Ja, und es sind eben Speichermedien, die klassischen digitalen Speichermedien jetzt noch im Zusammenhang mit der Festnahme und den Durchsuchungen sichergestellt worden. Die sind, Stand da Anfang November, wohl ungefähr zur Hälfte ausgewertet. Ja, und es gibt eine Aussage von Sven B., dem Buchhalter aus Brandenburg, verschriftlicht 374 Seiten. Auch Thomas K., der glaube ich jetzt eher so bei den Vieren jetzt einer, nicht der oberste Führer sozusagen war, der hat auch eine Aussage gemacht, 36 Seiten. Ich glaube, so im Kern, was da in der Sache passiert ist, das steht so ziemlich fest. Ich meine, worum es jetzt noch geht, ist dann wahrscheinlich eher die Frage, inwieweit und wie sehr hängen andere Leute noch mit drin. Es ist die Frage, jetzt wenn wir auf die vier gucken, wer war da jetzt wirklich für was verantwortlich? Kann man alle vier für alles, um was es hier geht, wirklich gemeinsam verantwortlich machen? Oder muss man bestimmte Aspekte bei dem einen oder anderen ausklammern, weil er damit dann unmittelbar doch nichts zu tun hatte? Und am Ende wird es noch um die juristische Bewertung gehen. Also dann die Frage, ja, Welche Paragraphen führt man da jetzt an? Es gibt die Bildung der terroristischen Vereinigung. Es gibt die Vorbereitung der schweren staatsgefährdenden Gewalttat und so weiter und so fort. Aber da geht's nicht mehr darum, herauszufinden, was ist da eigentlich in der Sache passiert, sondern wie kriegt man das juristisch sauber eingeordnet?
Was eine verrückte Geschichte, Christoph. Also wir hatten ja schon einige verrückte Geschichten hier, aber die ist echt verrückt irgendwie. Also ich bin gespannt. Wir werden vielleicht nochmal einen zweiten Teil daraus machen können, wenn es dann mal Urteile gibt und so. Vielleicht wissen wir dann auch noch mal wieder ein bisschen mehr.
Also ich bin auf den Prozess wirklich gespannt. Auch nochmal, ja, ich meine, also ich gehe eigentlich davon aus, in der Sache haben wir es so ziemlich beieinander, was damals passiert ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass noch jede Menge Details dann irgendwann ans Licht kommen, die uns nochmal genauso staunen lassen, wie das, was wir schon wissen. Und ich sag mal, vielleicht kommt doch noch irgendwas, was das Ganze nochmal irgendwie völlig anders aussehen lässt. Ich bin gespannt.
Christoph, vielen Dank für die Geschichte. Wirklich absurd. Bin gespannt, was da noch bei herauskommt. Wie gesagt, vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil. Schauen wir mal, wenn wir dann die Urteile mal haben und gucken, was passiert ist. Ja, vielleicht gibt es ja sogar noch mehr Verbindungen zu Prinz Heinrich, dem 13., wer weiß. Also dann wird es noch spannender werden. Und ja, wenn es ganz spannend wird, dann sitze ich vielleicht sogar mal irgendwann mit dem Panzer unseres Dürkheimers rumgefahren, aus Folge weiß ich nicht wie viel. Also wird bei der Geschichte nichts ist unmöglich, glaube ich. Und von daher vielen Dank dafür und da draußen allen noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.